Kinder des Krieges.
Erinnerungen an Kindheitstage im Jahre 1945.
Feature von Jochen Marmitt. Evakuierung, Widerstand und letzte Gefechte an der Saar.
Das hast du im Krieg gelernt, zu verzichten, auf Dinge zu verzichten, ohne dass du dran zerbrichst.
Hannelore Dörr überlebt die Bombardements in der Hüttenstadt Neunkirchen.
Zum Teil im Haus, zum Teil zwischen den Häusern. Die Familie war getrennt. Also meine Mutter war sonst wo, mein Vater war ja nicht da. Meine beiden Schwestern, das weiß ich nicht, wo die waren. Aber hier zwischen den Häusern gab es noch so ein, ich würde mal sagen, Rest von einem Häuserkampf.
Alvis Just erlebt im März 1945 das letzte Gefecht im nordsaarländischen Dorfkastel hautnah.
Es wurde schon gefährlich, die Gestapo war im Haus, Verhaftung drohte. Und wir wurden dann gewarnt und wurden dann mit Hilfe von französischen Widerstandskämpfern aufs Land gebracht, in ein ganz kleiner Ort, 200 Seelenort, wo die deutsche Besatzung noch nicht war.
Alice Bernhard versteckt sich mit ihrer Familie in Frankreich. Die Mutter und ihr Bruder unterstützen dort den Widerstand.
Und irgendwann morgens war mein Papa im Zimmer. Anfang 45 muss das gewesen sein, vermutlich. Also hier dann wirklich die rote Zone gemacht haben. Da waren dann noch 120 Leute hier auf dem Werk für die Aufrechterhaltung und Notbelegschaft. Und da sind die also alle weggeschickt worden.
Detlef Thieser aus der Eisenstadt Völklingen. Er wird zweimal aus der roten Zone an der Saar evakuiert.
Wir sind hier im Saarland, in der Mittelstadt Völklingen, auf der Hermann-Röchling-Ehe. Das ist ein Stadtteil von Völklingen, seine Arbeitersiedlung, die damals von dem Werksbesitzer Röchling für seine Stammarbeiter gebaut wurde.
Detlef Thieser, Jahrgang 1936, ein Völklinger Bub. Als er zwei ist, bezieht die Familie das neue kleine Arbeiterhaus hoch über der Saar.
Unten am Fluss die Völklinger Hütte. Von Detlefs Zimmerfenster aus geht der Blick auch bis nach Frankreich. 10 Kilometer Luftlinie Richtung Westen.
Als der Krieg beginnt, 1939, die erste Evakuierung. Der Vater bleibt zurück in Völklingen.
Meine Mutter hat gerade auch wieder ein Kind geboren. Ich war damals mit meiner älteren Schwester schon da gewesen. Und da sind wir in Hessischen, in Kassel, irgendwo kurze Zeit gewesen, sind dann weiter, waren letztendlich in Braunschweig, wo auch mein Bruder leider verstorben ist. Es hat einfach an allem gefehlt. Und aus dieser Zeit habe ich noch Erinnerungen, wo meine Mutter also sehr verzweifelt war. Sie war alleine mit uns und das Kind war krank und das ist irgendwie hängen geblieben.
Die rote Zone von Basel bis Aachen, rund 400 Kilometer lang im Vorfeld des Westwalls. Im Saargebiet liegen Städte wie Saarbrücken und Völklingen in dieser Zone. Die Bevölkerung muss innerhalb weniger Tage, Ende 1939, alles zurücklassen.
Bis Juli 1940 verweisen die Städte. Einige Dörfer direkt an der Grenze werden bei Kampfhandlungen zerstört, einige vorsorglich gesprengt und vermint. Nach dem für die Deutschen zunächst erfolgreichen Frankreich-Feldzug geht das Leben für Detlef Thieser auf seiner Höhe im Juli 1940 weiter.
Oberhalb der Straße sind mehrere Flak-Abwehrgeschütze installiert, daneben Bunkeranlagen. Nach der Landung der Alliierten 1944 kommen die Bomberverbände regelmäßiger.
Das war hier so gewesen, dass gegen Mittag von hier, vom Süden her, die Fliegerverbände kamen. Das waren also immer so Pulks gewesen, was weiß ich, so 10, 15 im Verband. Und die sind dann auseinander, so sind die gekommen. Und dann haben die hier mit den Kanonen auf die geschossen, ob das nachts oder am Tag war.
Wenn die Jagdbomber tief anfliegen, dann heulen die Sirenen dreimal.
Das war dann ein Zeichen gewesen dafür, dass der Notrucksack, der da immer im Flur stand, meine Mutter geholt hat und uns an der Hand und ab in den Bunker.
Alltag im Krieg.
Es war ein schöner Tag gewesen und der Papa hat ihn gerade geschafft. Das hat schon mal gut funktioniert. Ich habe ihm geholfen und die Fliegeralarm. Und meine Mutter ist mit meinen Geschwistern in den Bunker gegangen und ich bin bei Papa geblieben. Die hatten damals so ein bisschen, ach komm, es passiert schon nichts. Ne? So ist er auf der Hütte gearbeitet worden manchmal. Ja, und dann auf einmal haben die dann doch hier losgeschossen und da bin ich doch abgehauen und bin da hochgelaufen in den Bunker. Und da sind rundherum, das kann mir noch gut sehen, dass da, das war so ein niederes Gebüsch gewesen, dass da Splitter eingeschlagen sind. Ne? Das war so ein Tag, wo ich nicht vergessen habe.
Entlang der Saar verlaufen wichtige Bahn- und Straßenverbindungen. Zwischen Dillingen, Saarlouis, Völklingen und vor allem Saarbrücken, der Hauptstadt des Westmarkgau, stehen wichtige Industrieanlagen.
Englische Verbände bombardieren gezielt. Ende 1944 wird Saarbrücken massiv getroffen.
Wo ich mich ganz besonders erinnern kann daran, ist die Nacht, in der Saarbrücken bombardiert worden ist. War mein Vater auch auf Nachtschicht wieder gewesen. Und wir haben, meine Schwester und ich mit meiner Mama, haben wir im Keller gesessen, Bettdecken dazu gehabt und wir haben ja Lichterbomben geschmissen. Und das hat schon gekracht und eng an die Mutter geschmiegt, hat man diese Angst mitgespürt. Und als meine Schwester, hat meine Mutter mir später erzählt, dass meine Schwester was gesagt hat. Und da hätte ich zu ihr gesagt, sei ruhig, dass die es nicht hören da oben. Das war natürlich Kindesmund, aber man hatte sich da gewisse Vorstellungen gehabt damals. Ne? Und Gott sei Dank ist Völklingen ja bewusst, insbesondere wegen der Völklinger Hütte, nicht zerstört worden oder angegriffen worden.
Bis heute ist unklar, ob die Völklinger Hütte wirklich bewusst nicht bombardiert wurde. Die französische Besatzung hat sie jedenfalls schnell wieder in Betrieb nehmen können.
Der Westwall wird nun bald Frontlinie sein. Erneut wird die Rote Zone im Saarland evakuiert. Diesmal geht es für Familie Thieser im Winter 1944 nach Unterfranken nahe Würzburg.
Der Vater bleibt im Notdienst der Völklinger Hütte.
Wenn dann die Bombe gefallen sind und da waren wir auf ganz enger Raum ja, mit ganz vielen Leuten zusammen und die Bombe sind gefallen und dann hat man die Anspannung von der Menschen gespürt, dann habe ich immer einen Lachkrampf gehabt. Und meine Mutter ist dann so begiftig, da hat mir jedes Mal ein gescheuert. Und später, als ich erwachsen war und ich darüber nachgedacht habe, da ist mir gekommen, dass das Angstreaktion war.
Hannelore Dörr, geboren im Januar 1939. Sie wächst in Neunkirchen auf, der zweitgrößten Stadt im Saarland. Knapp 25 Kilometer hinter der Grenze zum Westwall wird nicht evakuiert.
Hannelore Dörr erlebt die Bombardements ab Mai 1944 in der Innenstadt. Im Winter wird das Pelzgeschäft völlig zerstört, über dem die fast 6-Jährige mit ihrer Mutter wohnt.
Ihnen bleibt nur, was sie gerade am Leib tragen. Der Vater ist an der Ostfront.
Und dann ist jemand gekommen von der Stadt und hat gesagt, also, dass die Leute aber ins Holzgehege umgesiedelt waren, weil die ausgebombt haben. Ne? Wie ich dorthin gekommen bin, das ist mir noch im Gedächtnis. Das waren Baracke, Holzbaracke. Da gab es kein fließendes Wasser, kein Strom. Das waren halt Notunterkünfte. Und das hat man als Holzgehege genannt.
Die Angriffe auf Neunkirchen kommen regelmäßig. Bis März 1945 werden 75% der Stadt zerstört. Dank eines guten Luftschutzsystems und der hügeligen Lage fallen nur rund 1% der zivilen Bewohner den Bomben zum Opfer.
Erfolgreich aus Sicht der alliierten Truppen. Infrastruktur und die eisenverarbeitende Kriegsindustrie werden lahmgelegt. Für die kleine Hannelore bedeutet dies tagtägliche Gefahr und vor allem auch Hunger.
Und wie ich dann in der Bachschule war, morgens, Und dann bist du dorthin gekommen und da hat direkt vorne am Eingang, an der Frau bist du nicht vorbeikommen. Die hat da gestanden mit einem Löffel, hat immer dasselbe Löffel und eine Flasche mit Lebertran. Das Bild sieht nicht ewig vor mir. Und dann hat die das auf den Löffel gegossen und dann hast du das müssen schlucken. Und das war ein ekelhafter Geschmack, nur Fisch, war ekelerregend. Aber du hast es einfach müssen, die war ganz brutal dann. Ich meine, das hat dann jedes Kind sofort geschnallt, dass es da keine Widerrede gibt. Sie haben aber auch erklärt, warum. Weil wir waren ja alle unterernährt und hatten Mangelerscheinungen. Und dieser Lebertran, das war so etwas zum Knochenaufbau und was weiß ich. Und das hast du im Krieg gelernt, zu verzichten, auf Dinge zu verzichten, ohne dass du dran zerbrichst.
Meine Eltern haben in dem Moment, wo sich auch in dem südlichen Teil Frankreichs der Widerstand organisiert, sich im Widerstand auch organisiert. Sie waren ja von Überzeugung aus Antifaschisten und waren überzeugt davon, wenn sie sich engagieren und der französischen Widerstandsbewegung helfen, das Land zu befreien, tragen sie auch dazu bei, die Nazis zu besiegen und eben Deutschland irgendwann zu befreien.
Horst Bernhard, geboren 1932 im saarländischen Beckingen. Mit seiner kleinen Schwester Alice und den Eltern flieht er vor den Nationalsozialisten in den Süden Frankreichs. Direkt nach der Saarabstimmung 1935.
Die Eltern hatten sich zuvor öffentlich für den Status quo ausgesprochen, also für ein unabhängiges Saarland unter Verwaltung des Völkerbundes, wie seit 1919 im Versailler Vertrag festgelegt, nicht für eine Rückgliederung an das Deutsche Reich. Doch überwältigende 90% stimmten 1935 für Heim ins Reich.
Der jüdische Vater wird auch in Frankreich immer wieder untertauchen. Für die beiden Kinder, die zunächst im südfranzösischen Agen im Machtbereich des Vichy-Regimes aufwachsen, eine Kindheit voller Turbulenzen.
Es wurde zu gefährlich, die Gestapo war im Haus, die Verhaftung drohte. Und wir wurden dann gewarnt und wurden dann mit Hilfe von französischen Widerstandskämpfern aufs Land gebracht, in ein ganz kleiner Ort, 200 Seelenort, wo die deutsche Besatzung noch nicht war. Und da hat also meine Mutter für die Bauern genäht und hat Lebensmittel besorgt für die Widerstandsbewegung. Und also so dieser ganze Widerstand wurde da organisiert und sie war da aktiv dabei.
Am 15. August 1944 landen alliierte Truppen in der Provence. Bereits am 22. August befreien sie die Stadt Agen und Umgebung. Die Bernards feiern mit den Einheimischen.
Da, wo wir waren in Agen, fließt ja die Garonne durch als Fluss. Und da ist an der Garonne ist eine riesen Parkanlage mit Platanen und so zum Spazieren gehen, Freizeitgelände. Und nach Kriegsende haben alle Schulen und Sportvereine der Stadt mit den Kindern, mit so Tanzbewegung, gymnastischen Bewegung, das Lied Die Moorsoldaten aufgeführt. Waren Hunderte von Kindern. Das war unheimlich beeindruckend. Da haben wir alle mitgemacht.
In den nächsten Monaten hilft die Mutter im Lazarett aus. Die Familie sieht zum ersten Mal rückkehrende Häftlinge aus Konzentrationslagern. Die Westfront rückt derweil Richtung Eifel, Elsass und Saarland vor.
Überall wurden Panzersperre gebaut. Der Panzersperre wurde mit senkrechten Pfosten gebaut, sodass man also davon ausgehen konnte, dass ein Panzer oder ein gepanzertes Fahrzeug oder wie auch immer kaum die Möglichkeit hatte, dort ohne großen Aufwand vorbeizukommen. Also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, an diese Kriegsbauten, die in den letzten Monaten so erfolgt sind.
Alvis Just ist 7 Jahre alt, als der Krieg 1945 auf seinen Heimatort Kastel im Nordsaarland zurollt. Sein Vater ist zum Volkssturm eingezogen. Zuvor hat er als Gießer in der nahegelegenen Mariahütte gearbeitet. Lange Zeit war der Tausendseelenort Kastel, nahe der heutigen rheinland-pfälzischen Grenze, recht gut durch die Kriegsjahre gekommen.
Doch dann werden die Flüchtlingsströme immer größer. Und immer häufiger gibt es Luftangriffe auf die Eisenbahnbrücken im Nachbarort Nofelden.
Die sonntäglichen Essen im Hause Just mit Kriegsgefangenen aus Russland werden seltener.
Wir hatten hier im Haus ein schon komfortables Radio, kein Volksempfänger. Und der hat dann damals schon so ausländische Sender gehört und hat dann die Fenster müssen verdunkeln und mit Decken abhängen, damit keine Sprache aus dem Radio nach außen gedrungen ist, wo zum Beispiel solche Leute das untersucht haben, wer dort ausländische Sender, vielleicht BBC oder sowas, gehört hat.
Dann kommt der 17. März 1945.
Wenn Sie jetzt hier rausgucken in die Richtung, die kamen von Buweiler, kamen von Kostenbach, kamen von Oberlößern und wie die ganzen Dörfer dort heißen, kamen hier rüber. Und auf der anderen Seite hier am Peterberg, am Trautenberg, wie man das genannt hat, auf der anderen Seite der Eisenbahn, war der Widerstand.
Der Widerstand? Rund 20 junge Gebirgsjäger aus Österreich sowie einige SS-Soldaten. 3 Panzer stehen im Ort. Sie versuchen, dieses aussichtslose Gefecht zu gewinnen. Gegen Mittag greifen die amerikanischen Truppen den Ort an, der auf der Westseite des engen Tals liegt. Unten der Fluss Prims. Um 13 Uhr wird die Brücke darüber gesprengt. Sherman-Panzer rollen durch Kastel.
Alvis Just irrt durch den Kugelhagel.
Wo ich also als Kind einfach gelaufen bin und vor mir und hinter mir gab es Schusswechsel und so weiter. Ja, und da habe ich noch gedacht, hast du Glück gehabt. Ich war nachher in verschiedenen Häusern, wo ich meine Eltern, also meine Mutter, vermutet habe, wollte dann doch da schon dabei bleiben.
Er findet die Mutter und seine Schwestern. Gegen 18 Uhr ist das erste und letzte Gefecht in Kastel beendet. Auf amerikanischer Seite sterben rund 30 Männer. Dann besetzen die Soldaten auch das Haus von Alvis Just.
Und bei Alvis Just sitzen junge Männer aus den USA im Wohnzimmer.
Das weiß ich noch sehr schön. Das waren vielleicht 4 oder 3 Soldaten. Unter anderem waren das auch Dunkelhäutige. Und wir haben die damals die Moksha genannt. Also die Amerikaner haben schon eine ganze Reihe dunkelhäutige Soldaten damals hier bei diesen Kampfhandlungen gehabt. Das habe ich schon gesehen. Das war für mich klar, einen Neger zu sehen, mal überhaupt. Vorher im Leben keinen Neger gesehen.
Ein paar Tage werden Koppelschlösser mit Hakenkreuz gegen Apfelsinen getauscht. Es gibt Schokolade und Kaugummi. Dann ziehen die Amerikaner weiter. Und eine neue Zeit beginnt.
Ja, da war der Krieg vorbei. Zumindest für uns hier.
Hannelore Dörr pendelt in den letzten Kriegstagen zwischen der Notunterkunft Holzgehege in Neunkirchen und dem Haus der Tante im 8 Kilometer entfernten Dorf Heiligenwald. Am 15. März wird die Innenstadt erneut massiv bombardiert, Bahnlinien und Brücken gesprengt. Die 6-Jährige erlebt, wie die verwitwete Tante den Verstand verliert. Ihr Sohn und Schwiegersohn sind beide im Feld.
Die Frau hat unglaublich darunter gelitten und hat immer erzählt vom Erwin und wenn er heimkommt und was er dann alles macht. Und es war richtig berührend oft. Eines Tages sind wir auch hinkommen und da hat sie uns schon aufgepasst am Fenster und hat gerufen, kommen wir schnell hoch, Franziska, kommen wir schnell hoch, ich muss da was erzählen. Der Erwin kommt heim, hat meine Großmutter gesagt, wieso das, woher wäsche, da hast du Post gekriegt, das hat ja noch alles funktioniert, das muss man sich nur vorstellen. Ich habe heute Nacht hab ich nur gehört, er hat gerufen. Der Erwin war hin am Haus und hat gerufen über mich. Und aus dem Grund bin ich überzeugt davon, der kommt heim. Ich weiß es ganz genau.
Am nächsten Tag kommt morgens die Post.
Und da haben wir die Tante Tilsche gehört schreien. Es war ganz schlimm. Und da hat gestanden, er wäre vermisst zuerst, ne? Ein paar Tage später ist dann jemand gekommen von der Polizei oder wer das damals gemacht hat und hat die Nachricht überbracht, dass er gefallen ist. Und da hat sie, was so zusammengebrochen war. Sie hat bis zu ihrem Tod behauptet, sie hat ihn gehört.
Seit Mitte März kämpfen sich im Rahmen der Operation Undertone die 3. und 7. US-Armee sowie Teile der 1. französischen Armee durch den Westwall an der Saar. Am 21. März 1945 erobern sie das weitgehend zerstörte Saarbrücken. Etwa zeitgleich erreichen sie Neunkirchen.
Wie wir das gehört haben, ob wir im Holzgehisch die Amis kommen, da sind wir alt da drunter gelaufen, unten ans Südufer, an die Süduferstraße, die gibt es ja heute noch, haben wir uns dann dort an die Straße gestellt und haben gewartet. Und meine Mutter ist inzwischen auch aufgetaucht. Und hast auch die Panzer von weitem gehört, das war schon aufregend. Und dann haben die kommen mit der Panzer und dann haben sie an der Straße ran zu der Kinder und haben da was in die Hand gedrückt, Kaugummi, Schokolade in so Dose. Und die Süßigkeit fiel, haben die auch vom Panzer so runtergeworfen, wie an Fasching mit der Kamelle. Und meine Mutter hat nicht geduldet, dass ich das aufhebe. Das war schlimm für mich. Meine Mutter wollte, dass ich verzichte lerne. Und sie hat mir hier auch gesagt, wir leben in so schlimmen Verhältnissen, dann musst du lernen, dich zurückzunehmen. Du darfst dann nicht alles erfüllen, was du gerade siehst und was du gerade haben willst.
Irgendwann morgens war mein Papa im Zimmer. Anfang 45 muss das gewesen sein, vermutlich. Als sie hier dann wirklich die rote Zone gemacht haben, da waren dann noch 120 Leute hier auf dem Werk für die Aufrechterhaltung und Notbelegschaft. Und da sind die also alle weggeschickt worden. Ja, da war die Familie wieder zusammen gewesen.
Detlef Thiese aus Völklingen erlebt so mit seiner ganzen Familie das Ende des Krieges einigermaßen friedlich in der unterfränkischen Provinz. Sein jüngster Bruder wird dort geboren, am 16. März. In dieser Nacht wird, keine 20 Kilometer entfernt, die Industriestadt Würzburg bombardiert.
Amerikanische Truppen nehmen den kleinen Weiler Hessler Anfang April ein, wo Familie Thieser fast ein Jahr lang auf einem Bauernhof gewohnt hat. Anfang Juni geht es dann zurück durch das zerstörte Deutschland Richtung Saar. Zunächst mit Ochsenkarren, dann mit der Bahn.
Und in Hanau am Bahnhof mussten wir aussteigen und sind in Hanau am Bahnhof über eine Woche haben wir dort gelagert, kann man so sagen, einfach.
Über Pontonbrücken wird erst der Main, dann der Rhein überquert. Weiter geht es bis Saarbrücken, dann Völklingen. Auch hier sind alle Brücken zerstört, es gibt keinen Strom. Auf der Röchlinghöhe angekommen, kann die Familie ihr Haus wieder beziehen.
Und in meinem Zimmer oben, da war eine Granate durch die Wand gegangen und ist unten durch das Fußende vom Bett durch und ist in einer, damals gab es ja noch diese Seegrasmatratzen, diese dreiteiligen Matratzen und diese Granate ist in dieser Matratze hängen geblieben, also nicht explodiert.
Das Leben wird nun bestimmt vom Hamstern, Anstehen für Milchrationen, Wiederaufbau. Die Völklinger Hütte nimmt ihren Betrieb rasch wieder auf. Das Saarland steht unter französischer Verwaltung. Kohle und Stahl werden erneut zum wirtschaftlichen Motor der Region.
Detlef Thieser wird eingeschult, lernt Werkzeugmacher auf der Völklinger Hütte. Er schaltet 1986 den letzten Hochofen ab, führt bis heute Besucher durch das UNESCO-Weltkulturerbe. Der vierfache Vater wohnt noch immer auf seiner Höhe, im selbstgebauten Eigenheim, 30 Meter oberhalb seines Elternhauses.
Diese Zeit hat mir ein bestimmtes Selbstbewusstsein vermittelt. Und das habe ich behalten bis heute. Wie zum Beispiel mit den Holzschuhen. Ich bin mit den Schuhen in die Schule gegangen. Da gab es auch Kinder, die hatten schöne Lederschuhe schon zu der Zeit, die nicht ausgebombt waren und die vorher schon schön angezogen waren und so. Die hatten das. Und ich hatte das nicht. Ich bin in den Schuh gekommen und mit dem, was ich am Leib hatte, auch ungepflegt manchmal, weil man kein Wasser hatte. Zum, an ein Bad war gar nicht zu denken. Das konnte ich nur bei meiner Großmutter in Merschweiler. Trotzdem habe ich gespürt, auch wie der kleine Bub, wie man bei den Amerikanern, wie die kommen sind, wie der mir die Schokolade gegeben hat. Mir hat das auch gleichzeitig gezeigt, dass es Menschen gibt, die mich mögen, die etwas für mich machen. Ich war das gar nicht gewohnt. Und das hat mich wirklich, das habe ich auch nie vergessen, bis heute nicht.
Der Vater von Alvis Jost kehrt im Juli 1945 nach Kastel zurück, beginnt wieder auf der nahegelegenen Mariahütte zu arbeiten. Nun gibt es bald eine neue Grenze. 10 Kilometer weiter nördlich, zur Rheinland-Pfalz, damit später zur Bundesrepublik.
Das Saarland wird bis 1957 unter französischer Verwaltung bleiben. Kurz nach dem Krieg macht sich das bereits positiv auch in Kastel bemerkbar.
Durch den Anschluss an Frankreich gab es ja auch französische Artikel hier zu kaufen, wie zum Beispiel Butter oder Öle, was es vorher nicht gab. Wir waren schon sehr früh besser gestellt als die übrige Bundesrepublik, weil wir halt an Frankreich angegliedert waren. Und das Kriegsende wurde meiner Meinung nach ziemlich schnell verdaut, schneller als man vielleicht das vorher erwartet hätte. Es gab zwar manchmal nur Kartoffeln, aber es gab in dem Sinn keinen Hunger.
Alice und Horst Bernhard werden wieder heimisch im Saarland, gründen beide Familien, ziehen jeweils 2 Kinder groß. Die Geschichte ihrer Eltern weiterzuerzählen, hat sich vor allem Horst Bernhard zur Lebensaufgabe gemacht. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes für seine erinnerungspolitische Arbeit.
Ich bin natürlich erzogen worden, vielleicht nicht bewusst jeden Tag mit Anti-Nazi-Parolen, aber ich bin erzogen worden in einem gewissen Geist, ja, der also bestimmte Dinge ausschließen sollte. Ja? So, also für uns galt nie wieder Krieg, ja? Als wir zurückgekommen sind. Es galt auch nie wieder Faschismus. Und das hat mich, sagen wir mal, die ganze Zeit über begleitet. Deswegen gehe ich in Schulklassen und erzähle aus dem Leben meiner Eltern, um diese jungen Menschen klarzumachen, was passiert und dass man auch in solchen Situationen Widerstand leisten kann.
Kinder des Krieges.
Erinnerungen an Kindheitstage im Jahre 1945.
Feature von Jochen Marmitt. Evakuierung, Widerstand und letzte Gefechte an der Saar.
Es sprachen Lena Stolze und Henning Möhren.
Komposition und Klavier Rolf Kühn. Percussion Tupac Mantilla.
Musikaufnahme Kaspar Wollheim.
Redaktion Thomas Biemisdörfer und Rudolf Linsen.
Koordination Matthias Thalheim.
Regie Wolfgang Bauernfeind.
Eine Produktion vom Saarländischen Rundfunk und des Südwestrundfunk für die ARD 2020.